Ja, wie es unterschiedliche Tage im Leben gibt, so in der Woche sozusagen, gibt es ja unterschiedliche Lebensphasen, die man durchgeht. Und ich habe so ein bisschen nachgedacht und ich denke, ihr könnt es nachvollziehen, beziehungsweise ihr habt die gleiche Beobachtung gemacht, wie ich sie gemacht habe im Laufe meines noch nicht so langen Lebens. Und dennoch gibt es unterschiedliche Phasen, die man durchgemacht hat. Und da gibt es natürlich Gesprächsthemen, die gewisse Generationsabschnitte beziehungsweise betreffen, wo man sehr viel natürlich austauscht, sehr viel miteinander redet. Aber so das dominierende Thema, dass man miteinander spricht in der gleichen Generation, würde ich mal sagen, ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe es beobachtet, dass während der Schulzeit, da, wenn die Schüler miteinander sprechen, natürlich unterschiedlichste Themen. Das dominierende Thema ist natürlich Schulnoten. Wie warst du, wie war der andere im Vergleich miteinander? Thema, das dabei vorherrschend ist, sind immer ungerechte Lehrer, die dann halt ungerecht benotet haben. Ich weiß nicht, ob ihr das Gleiche durchgemacht habt. Ich habe das beobachtet bei mir selbst, aber auch bei meinen Kindern, wo das dann so stattfindet. Dann gibt es natürlich das nächste Alter, das Jugendalter. Und wenn man so 17, 18, 19 ist, dann gibt es so ein Thema, das sehr, sehr, sehr wichtig ist in dieser Phase. Man fängt über Autos nachzudenken. Ich weiß nicht, wenn die Jungs sich getroffen haben, dann haben sie über Autos geredet. Ich weiß nicht, wie das bei den Mädels war, weil ich weniger dazwischen, aber da gibt es so gewisse Dinge, da spricht man über Autos. Natürlich, Ausbildung ist auch sehr wichtig, Studium, das sind so Dinge, die dann halt präsent sind, Entscheidungsphasen, da spricht man sehr, sehr viel, darüber tauscht man aus, fragt man einander, wo stehst du gerade, was machst du gerade, und so Themen, die sehr, sehr prägnant sind und sehr wichtig in diesem Lebensabschnitt. Wenn das so abgeschlossen ist, dann gibt es so die nächste Phase, die da ansteht. Und da will man natürlich heiraten. Natürlich haben die Jungs früher über Mädels geredet, war nicht so ein Thema. Ich konnte das nicht beobachten in meiner Generation sozusagen, dass das sehr vorherrschend war. Aber kurze Zeit danach, da gab es dieses Thema Kinder. Ja, ist bei den Frauen wahrscheinlich ein bisschen mehr verbreitet, aber dann war das vorherrschende Thema, über Kinder zu sprechen, wie die sich entwickeln, was gerade deren Lebensphase ist. Ich weiß nicht, ob ihr die Beobachtung gemacht habt, aber so habe ich das gemerkt, dass Kinder in dieser Phase sehr wichtig waren. Erziehungsmethoden und natürlich unter Männern ganz verbreitet Hausbau. Da konnte man so unterschiedliche Familien besuchen und alle sprachen das gleiche Thema. Wie bist du da? Was denkst du darüber? Was sind deine Pläne? Hausbau war sehr, sehr entscheidend. Und dann gibt es eine Generation, die das lange genießt. Und dann gibt es eine, ich habe sie beschrieben als Ü-60er. Die Ü-60er, worüber denken Sie nach? Was sind deren vorherrschenden Themen, worüber man spricht? Also ich bin der jüngste Schwager in meiner Familie, wo ich meine, mehr als Geschwister reden weniger miteinander so auf diesen Themen so, aber auf der anderen Seite wird sehr viel geredet, gerade auch. Und ich habe diese vielen Phasen durchgemacht. Ich bin sozusagen das Militär, ich bin selbst nicht im Militär gewesen, aber mit den Schwagers, wenn du zusammen bist, dann hast du alles kennengelernt, dann weißt du alles, über alles Bescheid. Wir haben uns kürzlich getroffen in der Sauna und dann gab es ein anderes Thema, das sehr forschend war. Rente, ein bisschen über Enkel gesprochen und über Krankheiten haben wir gesprochen. Wo es zwackt, wo es hinkt, was nicht mehr möglich ist. So, das sind so Dinge, die dann halt in dieser Lebensphase irgendwie entscheidend sind. Und man darüber nachdenkt, was passiert mit meinem Körper? Was passiert mit mir? Irgendwie ticke ich nicht mehr so, wie ich damals getickt habe, wo es alles ohne Probleme war und heute schon bei geringsten Schwierigkeiten sich Probleme aufbauen. Und das ist etwas, was ein normaler Prozess ist, würden wir sagen, und dennoch haben wir Schwierigkeiten damit. Ja, ich habe diesen Faden dazu geführt, dass wir darüber nachdenken, wie wir, was wir auch uns als Jahresmotto genommen haben, über die Ewigkeit nachzudenken. Perspektive Ewigkeit, das ist das, worüber wir ein ganzes Jahr darüber nachdenken wollen, mit verschiedenen Aspekten, die wir uns vorgenommen haben. Und heute werden wir uns mit einem Bibeltext beschäftigen, der davon spricht, dass wir unseren Körper, der uns heute, die wir schon etwas älter sind, sehr stark beschäftigt, dass wir diesen Körper einmal ablegen werden. Und zwar mit dem Thema Sehnsucht nach dem himmlischen Zuhause ist sozusagen dieses Thema, das das behandelt in diesem Bibeltext. Und wir werden uns drei Punkte anschauen. Falls das funktionieren wird, ich denke schon, ja. Wir wollen uns drei Punkte anschauen und zwar geht es erstens um ein Ende einer Camp-Saison. Und dann, also der zweite Punkt wird sein, dass um eine Kaution für ein bezugsfertiges Zuhause und um eine Preisverleihung nach einem vollendeten Marathonlauf. Ja, ich möchte den Bibeltext lesen und zwar habe ich das auch unterteilt, diesen etwas längeren Bibeltext, in drei Abschnitte. Und da werden wir Stück für Stück uns durch dieses Thema durcharbeiten. In 2. Korinther Kapitel 5, die Verse 1 bis 4. Dort behandelt der Apostel Paulus dieses Thema und versucht es den Korinthern aufzubauen, aufzuzeigen, was mit uns passiert, welcher Plan Gott mit unserem Leben hat. Und ich lese mal diesen Text in Neu-Genfer Übersetzung. So gleicht nun zum Beispiel der Körper, in dem wir heute hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott ein ewiges Haus im Himmel. In unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht, denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den künftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Das ist der Bibeltext, der erste Abschnitt dieses Bibeltextes, darüber wir nachdenken wollen. Und zwar wollte ich vorweg etwas sagen, das ich beobachtet habe. Ich denke, ihr beobachtet das Gleiche, dass man Sehnsucht haben kann, noch von etwas, was man vermisst. Wenn man etwas nicht vermisst, hat man keine Sehnsucht. Aber Sehnsucht hat man, wenn man etwas vermisst. Aber ich möchte zum ersten Punkt kommen, zum Ende einer Camp-Saison. Das Zelt wird eines Tages abgebrochen. Ich hatte eine Frage an die Kinder, an die Jugendliche heute oder an diejenigen, die schon mal gezeltet haben. Hat sie schon mal gezeltet? Ihr habt schon mal gezeltet. Ein wirklich romantisches Erlebnis, wenn ich die Jüngeren frage. Wenn ich die Ü60er fragen würde, dann würden die sagen, war mal. Ja? War mal ein wirklich gutes Erlebnis. Heute würden wir das nicht mehr machen, weil man dann auf dem Boden schlafen muss. Weil es hart ist, weil es zieht, weil man morgens alle Knochen zählen kann, wie auch immer. Ja? Aber was passiert, wenn das Zelt abgebrochen wird? Wenn wir einfach das Zelt wieder abbauen, was passiert dann?
Schade.
Schade? Jugendliche sagen schade, die Älteren sagen endlich. Aber was passiert danach? Dann fährt man nach Hause. Man fährt nach Hause, endlich mal wieder klare Verhältnisse. Man kann wieder in warmen Betten schlafen, also zu Hause, das, was man kennt. Weil wir haben in unserem Herzen das sehnliche Bedürfnis, wieder zu Hause zu sein. Und so geht das hier in diesem Abschnitt auch darum, man hat das sehnliche Bedürfnis nach dem, was fest unter dem Boden ist, was bleibend ist. Sozusagen ein sicherer Hafen. Und der Apostel Paulus, der sagt ja auch von einem sicheren Bauwerk, das uns vorbereitet ist. Und so haben wir sozusagen ein Bedürfnis nach einem sicheren Hafen, nach einem festen Bau. Und mir kommt da eine Begebenheit aus dem Alten Testament, und das war ein ewiger Camper. Kennt ihr den? Den ewig in Zelten gewohnt hat. Das war Abraham. Abraham wohnte die ganze Zeit seines Lebens in Zelten. Hat gecampt, bis er nicht mehr konnte. Hat das traditionell an seine Kinder weitergegeben, die das auch weitergemacht haben. Aber Abraham hatte etwas sehr, sehr Wichtiges erkannt. Er hatte eine Verheißung. Und in Hebräer 11, die Verse 9 bis 10, dort lesen wir Folgendes über ihn. Im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nichts weiter war als ein Gast in einem fremden Land, und zusammen mit Isaak und Jakob, denen Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten wohnte. Abraham wohnte in Zelten. Aber er wartete auf die Stadt, die aus festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Dieser Abraham hat in Zelten gewohnt, lebte im Land, das ihm verheißen wurde, und dennoch war er dort Gast. Dennoch wohnte er in Zelten und wartete auf ein festes Bauwerk, auf ein festes Zuhause mit einer sehr, sehr weiten Weitsicht, die hier aufgezeigt wird, deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Also im Grunde genommen auf die Ewigkeit. Dort, wo ein festes Zuhause steht. auf ihn wartet. Und der Apostel Paulus behandelt das in dem Text, das wir gelesen haben, das nicht von Menschenhand errichtet ist, nicht von dieser Welt. Und dieses Bild mit dem Abraham, das ist ein analoges Bild für die geistliche Realität des menschlichen Körpers. Und wie wir das im Lied schon gesungen haben, wir sind ein Gast nur hier auf Erden und wir warten auf etwas anderes. Wir haben unser Ziel ausgerichtet auf etwas anderes, was ewig ist, was wichtig ist. Und dennoch, das behandelt der Apostel Paulus hier auch weiter, haben wir eine gewisse Angst vor dem, was uns erwartet, beziehungsweise ein Vorbehalt. Denn wir, heißt es in Vers 3, denn nur, wo haben wir das jetzt hier? Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in diesem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht, denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen. Wir haben eine substanzielle Angst vor dem Sterben, vor dem Ablegen müssen des Körpers. Und ich fand es interessant, diesen Zusammenhang zu erkennen, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Und das lesen wir in 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem oder den Atem, seinen Hauch sozusagen, des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also Gott nimmt Staub, baut einen Körper und bläst seinen Atem hinein. Und somit wird das lebendig, wird dieser Körper lebendig. Also wir müssen uns das vorstellen, es ist eine Hülle da, die dafür da ist, damit Gottes Geist in dieser Hülle wohnt. So verbindet sich Gottes Geist mit dem Körper, den er gebaut hat, und das wird lebendig. Es wird eine lebendige Seele, eine Persönlichkeit, sagen wir auch. Diese Persönlichkeit ist geschaffen für die Ewigkeit. Aber wir wissen, wie wir in der Bibel hineinschauen, durch den Sündenfall ist dieser Mensch, der geschaffen ist für die Ewigkeit, zum Sterben verurteilt, zum Sterben verdammt. Und der Körper zerfällt langsam, altert. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwelche Wehwehchen? Dann ist das ein Anzeichen dafür, dass euer Körper zerfällt. Das hat jeder von uns. Nur in der jüngeren Zeit macht es sich nicht so bemerkbar. Wenn wir älter werden, dann knackt es sozusagen schon an allen Ecken und Kanten. Und das ist ein ganz normaler Prozess, der aufgrund des Sündenfalls in den Menschen eingesetzt ist, weil Gott gesagt hat, wenn ihr sündigt, werdet ihr des Todes sterben. Und Salomo, der beschreibt im Prediger 12, beschreibt er einen Prozess, der ansetzt mit dem Älterwerden, wo alles nicht mehr so rund läuft, wo alles nicht mehr so richtig funktioniert und langsam abbaut. Und dort lesen wir von dem, wie der Menschenkörper sozusagen zerfällt und letztendlich die Schnur gerissen wird sozusagen. Und das, was Gott damals verbunden hat in seiner Schöpfung, sich hier plötzlich löst, auseinanderfällt. Und da lesen wir in Prediger 12, den Vers 7, wo der Staub wieder zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen ist, und der Geist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Und diese Trennung, das ist ein schmerzlicher Prozess, von dem wir uns eigentlich fürchten. Es fühlt sich an, und im Bild zu bleiben, das Apostel Paulus verwendet, es fühlt sich an, wie entkleidet zu werden, wie nackt dazustehen. Und daher haben wir, die Gläubigen, einen Wunsch. Am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen, heißt es hier. Wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den künftigen unmittelbar darüber anziehen. Und wie es heißt, auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Wir haben einen ausdrücklichen Wunsch, entrückt zu werden. Und auch das behandelt der Apostel Paulus im ersten Brief des Korintherbriefes an die Korinther, im ersten Brief, 1. Korinther 15, die Verse 50 bis 55, ein etwas längerer Text. Aber ich fand es wichtig, den Zusammenhang auch hier zu erkennen, wie Apostel Paulus hier argumentiert. Eins müsst ihr wissen, Geschwister, so spricht er sie an, mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir nicht an Gottes Reich teilhaben, dem Erbe, das er für uns bereithält. Das Vergängliche hat keinen Anteil an dem, was unvergänglich ist. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen, und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht: Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Nach diesem Überkleidetwerden, also nicht entkleidet werden, sondern nach dem Überkleidetwerden, sehnt sich der Gläubige. Ich weiß nicht, ob ihr diese Sehnsucht in euch tragt. Vielleicht ich will das nur sehr wohlwollend sagen, die Ü-60er, darüber nachdenken, aktiver nachdenken, und dennoch haben wir diesen innerlichen Wunsch, nicht entkleidet zu werden, sondern überkleidet zu werden. Aber diese Garantie für diesen letzten Sieg, den gibt Gott selbst. Dazu wollen wir etwas später kommen. Ich möchte jetzt zu einer Anwendung kommen, einer einfachen Frage, die ich in den Raum stellen möchte, die wir uns beantworten sollten. Lebst du jeden Augenblick im Bewusstsein dessen, dass dein Leben endlich ist, dass es ein Ende hat? Beziehungsweise lebst du abholbereit? Diese Frage möchte ich dir als Anwendung jetzt weitergeben. Und ich möchte zum nächsten Punkt kommen. Und zwar lesen wir den Text weiter in 2. Korinther, Kapitel 5, die Verse 5 bis 8. Und da sagt Apostel Paulus: Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern beim Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen, also das, was jetzt unser Zuhause ist, um für immer daheim beim Herrn zu sein, sozusagen bei einem, in ein festes Zuhause nach Hause zu kehren. Wir haben sozusagen, was der Apostel Paulus hier hervorheben möchte, eine Kaution ist für uns bezahlt worden, für ein bezugsfertiges Zuhause. Und wie es hier heißt, Gott selbst hat uns für dieses Leben vorbereitet, so müssen wir feststellen, dass Gott einen Plan hat für unser Leben. Und ich habe es mal so beschrieben, Gottes erweiterter Plan. Gott hat keinen Plan B entworfen. Also die Menschen sind in Sünde gefallen und jetzt gibt es einen Plan B, sondern er hat immer seinen ursprünglichen Plan gefolgt. Er hat den Menschen geschaffen, wohl wissend auch, dass er eines Tages sterben wird, dass er in Sünde fällt und eines Tages sterben wird. Aber er hat vorgesorgt, indem er gesagt hat, für diesen sterblichen Menschen will ich schon etwas vorbereiten, dass er in der Ewigkeit überleben kann. In der Ewigkeit leben kann. Es ist Gottes erweiterter Plan, der für Menschen, die an ihn gläubig geworden sind, die ihr ganzes Vertrauen auf Gott setzen, für sie gilt. Für dieser Plan gilt ab jetzt schon. Sozusagen, Gott führt den Gläubigen zu seiner ursprünglichen Bestimmung zurück, indem er ihn zu einer neuen Schöpfung in der Wiedergeburt, in der Bekehrung und Wiedergeburt, schenkt Gott uns eine neue göttliche Natur. Und diese neue göttliche Natur, in der Gottes Geist einzieht, diese göttliche Natur ist fähig, in der Ewigkeit zu leben. Auch diese göttliche Natur, die in unserem sterblichen Leib noch da ist, muss erst diese Unsterblichkeit ablegen, um dort überleben zu können und einen neuen Körper anziehen. Aber das haben wir ja im Abschnitt davor schon behandelt. Das ist Gottes erweiterter Plan. Und sozusagen wichtig ist hier zu beobachten, was der Apostel Paulus hier sagt, dass es eine Anzahlung gibt. Gottes Geist in uns. Und lass uns mal in den Römerbrief hineinschauen. Und dort gibt es in Römer 8, die Verse 10 bis 11, eine Abhandlung davon, wie Apostel Paulus das beschreibt. Gott gibt uns sozusagen seinen Geist als Anzahlung. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Wir haben sozusagen in dem Geist, der in uns wohnt, eine Kraft in uns, die uns bei der Auferstehung lebendig machen wird. Oder in uns zum Leben auferwecken wird. Wir haben eine Gewissheit, eine Zuversicht eines herrlichen Finales. Oder wie der Apostel Paulus es in den Versen davor gesagt hat, von einem Leben des Glaubens auszuwandern zum Leben des Schauens oder des Zuhause-Seins bei Gott, um dort einzuziehen. Wir haben eine Zuversicht. Solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern von dem Herrn. Unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht das Leben des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Auch im Römerbrief, da schreibt der Apostel Paulus an die Römer und auch dort behandelt er das in einem etwas größeren Text. Auch den fand ich sehr, sehr wichtig, dass wir auch diesen Zusammenhang hier erkennen, wie er hier argumentiert. In Römer 8, die Verse 18 bis 20. 18 bis 20, dort lesen wir: Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen wird, an der uns sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Und weiter in den Versen 22 bis 25. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott auch bereits seinen Geist gegeben hat, sozusagen den ersten Teil des zukünftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil wir die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Und die Verse 29 bis 30. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie, also die Menschen, die an ihn gläubig werden, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Ein überwältigender Zusammenhang, den der Apostel Paulus hier aufzeigt, den Korinthern, dass sie in der neuen Schöpfung seinem Sohn, Jesus Christus, ähnlich sein werden. Im Wesen, auch in ihrem Körper. Und ich möchte zur Anwendung kommen, die ich auch bewusst als Fragen formuliert habe, die jeder für sich beantworten sollte. Lebst du als Tempel des dir innewohnenden Geistes Gottes? Wie wird das im Alltag sichtbar, wenn die Versuchung zum Bösen ebenfalls Anspruch auf dich, auf deinen Körper erhebt? Ehrst du Gott mit deinem Körper? Lass uns über diese Dinge nachdenken. Und ich möchte zum Abschluss kommen, zum dritten Abschnitt unseres Predigttextes. Und zwar in 2. Korinther, die Verse, Kapitel 5, die Verse 9 bis 10, dort lesen wir weiter. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er, also Gott, Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause sind oder noch hier in der Fremde sind. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in seinem Körper getan hat. Ob er nun gut war, ob es gut war oder böse. Wir haben nur ein Ziel, dass Gott Freude an uns hat, sagt Apostel Paulus hier im ersten Vers, in Vers 9. Oder eine andere Übersetzung sagt, wir haben unsere Ehre darin. Und ich habe das mal so formuliert. Ich habe es so formuliert, dass wir einen Ehrgeiz haben. Ob wir einen Ehrgeiz haben, so zu leben, dass es Gott gefällt. Dass Gott sozusagen Freude an uns hat. Der Apostel Paulus sagt, ob wir schon zu Hause sind oder noch hier oft in der Fremde. Wir wissen, dass diese Entscheidung, so zu leben, dass Gott Freude an uns hat, nur im Diesseits geschieht. Im Jenseits sind wir nur, müssen wir damit zurechtkommen, was wir hier auf der Erde gelebt haben. Das heißt, im Jenseits dürfen wir auch Gott ehren, schon damit, was wir auf dieser Erde verbracht haben, beziehungsweise getan haben, wie wir gelebt haben. Wir sind berufen, sozusagen zu leben, um Gott Freude zu machen. Oder wie der Apostel Paulus in Römer 8, die Verse 5 bis 9 beschreibt, im Gehorsam Gottes Geist gegenüber. Und dort haben wir in Römer 8, die Verse 5 bis 9, wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Gottes Geist bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, der ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Und zum Schluss sagt er hier, denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört somit auch nicht zu Christus. Also hier möchte der Apostel Paulus klar machen, dass wer im Gehorsam dem Geist gegenüber lebt, der lebt Gott wohlgefällig, sodass Gott Freude an ihm hat. In einem anderen Bibeltext, da beschreibt der Apostel Paulus, welche Einstellung wir haben sollten, nämlich die Einstellung eines Athleten. In 1. Korinther 9, die Verse 24 bis 27, dort lesen wir, ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es so, wie dieser siegreiche Athlet, lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Und weiter beschreibt er davon, wie er sich selbst diszipliniert im Vorbild eines Athleten, der sich von allem enthält, das ihn hindert, diesen Lauf zu laufen, um den Siegeskranz zu erreichen. Und wie wir gelesen haben, wir müssen uns vor Gott verantworten. Vor dem Richterstuhl von Christus, wo alles offengelegt wird und wo jeder den Lohn für das erhält, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat. Ob es gut war oder böse. Oder für böse wird auch noch übersetzt, ob es wertlos war, ob es unnützig war, was wir getan haben. Und das behandelt der Apostel Paulus auch in 1. Korinther 3, die Verse 12 bis 15, wo er davon spricht, dass er das Evangelium gepredigt hat. Er hat sozusagen das Fundament gelegt und dieses Fundament ist Jesus Christus. Und jetzt kommt es darauf an, wie man auf diesem Fundament baut. Und das heißt, 1. Korinther 3, die Verse 12 bis 15. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn ein Feuer des Gerichts wird das Werk eines jeden Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Das ist sozusagen die Offenbarung vor Christi Richterstuhl. Und wo wir eine Belohnung erhalten, beziehungsweise aber auch ein, wie es hier in dem Text heißt, einen Verlust erleiden für unseren Einsatz. Wie Gott da vorgehen wird, er wird dort, oder wie Christus dort vorgehen wird, was das Richterstuhl Christi ist, dort, das stellt uns natürlich immer vor einer großen Herausforderung. Wie wird Gott dort entscheiden? Was ist wichtig? Was bleibt bestehen? Was wird uns den Lohn einbringen? Welcher Lohn wird das sein? Apostel Paulus schreibt von einem Siegeskranz. Wir lesen auch von Kronen, die verteilt werden. Ich möchte ein Beispiel reinbringen, nur kurz erwähnen am Rande. Es ist aber Matthäus 25, die Verse 14 bis 29. Da ist ein Beispiel von den Fleißigen und von dem faulen Knecht. Und wir lesen da von den fleißigen Knechten. Jedem hat er nach ihrer Befähigung, nach ihrer Begabung Gaben gegeben. Die waren unterschiedlich. Aber diese haben sie eingesetzt und haben dafür einen Lohn erhalten. Sie durften eingehen in die Herrlichkeit, in die Freude. Aber der faule Knecht, der hat die Gabe, die Fähigkeit, die ihm gegeben wurde, das Talent, hat er vergraben. Er hat es nicht genutzt. Und das wurde ein großer Verlust. Für ihn wurde das ein großer Verlust, sodass er nicht eingehen durfte in die Herrlichkeit, in die Freude. Ich möchte das nur sagen, dass hier ist eine klare Entscheidung bei dem faulen Knecht gegen den Herrn. Diese Situation beschreibt etwas anderes. Wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen, da sind nur Errettete da. Aber Gott wird von dir nicht mehr verlangen, als er dir gegeben hat. Und das ist sehr wichtig hier zu beobachten. Und der Apostel Paulus, der schreibt am Ende seines Lebens Folgendes. In 2. Timotheus, die Kapitel 4, die Vers 6 bis 8. Denn für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt mir der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, und hier dürfen wir uns mit hineinzählen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Ich möchte zur letzten Anwendung kommen, die ich auch als Frage formuliert habe. Wie gehst du mit deinen Gaben um? Wie setzt du die anvertrauten Gaben oder Fähigkeiten ein? Trägst du dazu bei, dass die Gemeinde Gottes aufgebaut wird mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Gaben? Hast du den Ehrgeiz, Gott zu gefallen? Ich möchte betonen, dein Ehrgeiz für Gott, wenn du Kind Gottes bist, rettet dich nicht. Aber dieser Ehrgeiz für Gott ist ein Indikator dafür, dass du gerettet bist. Ich möchte das provozierend sagen, denk mal darüber nach. Wir sind berufen dazu, in den Werken zu leben, die Gott uns vorbereitet hat, in denen wir leben sollen, in denen wir wandeln sollen, um ihn zu ehren. Und diese Verantwortung ist unabhängig vom Alter und Wissen. Wir wissen wenig und dennoch dürfen wir sehr viel für Gott tun. Und wenn du schon älter geworden bist, darfst du noch sehr, sehr viel für Gott tun. Und wenn du noch am Start deines Lebens stehst, darfst du sehr, sehr viel für Gott tun. Gott wird nicht mehr von dir verlangen, als er dir gegeben hat. Aber das Potenzial, das er dir gegeben hat, das er in dich hineingelegt hat, das solltest du schon abrufen, damit Gott geehrt wird. Lasst uns die Perspektive Ewigkeit alltagstauglich leben. Amen.